Fritz.
Podcast. Jonte Weiland, Trackback.
Heute mit einem Videospiel-Spezial, und Videospiele können eben viel mehr sein als stumpfes Gehüpfer, Geballer und Gedaddel, also jenseits von diesen Klischees. Sie können zum Beispiel aus der Spielwelt raushüpfen in die reale Welt und wieder eine neue Kunstform werden. Was erzähle ich da? Ich erkläre es euch ein bisschen unkomplizierter. Gestern war nämlich die Nacht des nacherzählten Spiels. In der alten Feuerwache in Berlin-Friedrichshain war das Deutschlandfinale. 6 Menschen aus der ganzen Republik hatten je 10 Minuten Zeit, ihre Computerspielgeschichte zu erzählen, ähnlich wie beim Poetry Slam. Der Gewinner, den hat dann das Publikum gekürt, ebenfalls per Applaus, auch wie beim Poetry Slam. Und gewonnen hat Mairi Stritter, die ist jetzt am Telefon. Hi Mairi.
Hi.
Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, sehr gerne.
Oh, danke.
Und bist du schon wieder fit oder hast du gestern noch hart gefeiert?
Nein, ich habe noch ein kleines bisschen gefeiert, aber das habe ich zusammengenommen. Ich soll ja nachher nochmal auf die Bühne und überhaupt.
Okay, ich habe das Konzept gerade kurz erklärt von der Nacht des nacherzählten Spiels. Konnte man mir da folgen? Habe ich das alles so richtig zusammengefasst?
Ich denke schon. Also es ist, auch wenn man sich angeschaut hat, was die Leute dann auf der Bühne gemacht haben, hat man auch gemerkt, diese Definition ist halt schon sehr vage gewesen, dieses ein Spiel nacherzählen und daraus so eine Art Poetry Slam machen, weil jeder wirklich anders an die Aufgabe herangegangen ist und das auch ein bisschen anders gemacht hat. Das heißt, da war sehr viel möglich. Viel enger kann man es dann auch nicht mehr eingrenzen.
Lass uns doch mal reinhören, wie das klingt. Wir haben so einen Zusammenschnitt von den Auftritten von gestern da.
Ist relativ wenig los, ich gehe also raus. Auf einmal sehe ich nur so 2, 3 rote Namen mir entgegenkommen und es werden mehr. Und mehr. Und ich bin mir so, könnte problematisch werden. Ich lauf mal weg.
Kein Snoop Doggy Dog, kein Dobermann. Verrapper tritt als Beagle zum Rap-Battle an. Als Beagle-Besitzer, da führe ich an, dass ein Beagle immer noch am allerbesten battlen kann.
Habt ihr euch nicht gewundert, wenn da wirklich mal eine Prinzessin verschwindet, ja? Eines ganzen Königreiches verschwindet eine Prinzessin. Und das Reich schickt einen Klempner.
Helden langweilen sich manchmal und dann machen sie die seltsamsten Dinge. Während sie auf irgendetwas warten, sie klettern auf Statuen, auf Zelte, warum auch immer, auf Häuser. Sie tanzen stundenlang immer dieselben 5 Moves und manchmal erschießen sie meine Hühner.
Die Geschichte beginnt auf einem weit entfernten Planeten namens Oddworld. Es ist ein düsterer, ein lebensfeindlicher Planet. Er ist von der Industrie vergewaltigt, von giftigen Dämpfen eingehüllt, lebensfeindlich. War jemand schon mal in Bochum?
Also man hört da, was du sagst, es ist wirklich eine sehr, sehr breite Spanne. Du warst die mit den Hühnern, glaube ich, ne?
Ich war die mit den Hühnern,
Die man gerade gehört hat. Worum ging es denn bei dir in deiner Geschichte, die du gestern erzählt hast?
Es ging darum, also ich hatte mir als Spiel, über das ich erzählt habe, Elder Scrolls Online herausgesucht, also ein MMO, ein Online-Rollenspiel, Massive Multiplayer. Und es ging darum, halt ein bisschen auch aufzuzeigen, dieses so real inzwischen manche dieser Welten aussehen mögen, ihre Regeln sind halt trotzdem immer noch teilweise abstrus, und habe halt so versucht, aus der Sicht eines dieser NPCs, eines Nichtspielercharakters zu erklären, wie die Helden teilweise wirken würden, wenn das reale Personen wären. Und das ist halt schon ja als Gag aufgehängt gewesen und humoristisch wie die meisten Beiträge tatsächlich. Deswegen war es, glaube ich, auch ganz gute Unterhaltung.
Du bist auf jeden Fall gut angekommen, denn du hast gewonnen. Es war ja gestern gerammelt voll. Also es gab nicht mal genug Sitzplätze, ein paar mussten stehen. Ist das für dich jetzt auch ein Zeichen, dass Videospiele eben nicht mehr Randerscheinung sind, sondern Massenphänomen? Oder sind die Leute eher gekommen, weil ihr jetzt unabhängig vom Videospiel so gute Geschichten erzählen konntet?
Ich glaube schon, dass da, das, sag ich mal, das Thema wirklich im Vordergrund stand. Sicher hat, glaube ich, jeder auch so ein bisschen seinen eigenen Freundeskreis mitgebracht. Aber es waren halt auch viele Leute, die einfach neugierig waren. Was ist das? Was machen die hier jetzt mit Videospielen? Wie soll das funktionieren? Und man hat auch gemerkt, dass die ganze Zuschauermenge halt sehr gaming-affin war. Nicht Poetry Slam interessiert, sondern tatsächlich Gaming interessiert und dann halt wissen wollte, was man damit macht. Also ja, ich denke schon, dass das auch ein Zeichen dafür ist, dass die Leute auch immer mehr neugierig drauf werden, was alles da drumherum ist. Und es ist ja auch schon so, dass Gaming immer mehr weiter vordringt. Es gibt ja so die grobe Einteilung in die Core-Gamer, die das schon ewig machen und die ganzen wirklich schweren Sachen spielen und viel spielen. Und die Casual-Gamer, und ich glaube, inzwischen gibt es fast niemanden mehr, der nicht wenigstens vage mit diesem Casual-Gaming in Kontakt steht, mit irgendetwas, was man auf dem Smartphone spielt oder irgendetwas online in der Art.
Und ist das für dich eine gute Form, was ihr da macht, quasi das Videospiel nochmal zu übersetzen in eine ganz andere Form, die ja auch, ich meine, das ist ja quasi Literatur, also die altehrwürdige Literatur, diese beiden Sachen zu verbinden. Also kann es da mehr geben? Gibt es da mehr solche Ideen, die vielleicht auch ja das Ganze nochmal ein bisschen in andere Ebene heben und spannender machen?
Ich denke schon, jetzt aus dem Stegreif oder so könnte ich dir jetzt nicht sofort in den Kopf werfen, was man noch alles machen könnte, aber ich denke, gerade jetzt dieses Konzept kann man definitiv noch in verschiedensten Versionen ausarbeiten. Und im Grunde ist es ja nur eine Weiterentwicklung von dem, was man früher gemacht hat, wenn man gezockt hat, dass man dann sich mit anderen auf dem Schulhof unterhalten hat. Hast du Spiel XY auch? Und hast du das erlebt? Mann, die Szene war toll. Und das halt eben jetzt wieder ein bisschen anders rüberbringen, mit Humor oder mit Schauspielerei in die Rollen mal zu schlüpfen und das Ganze halt auch aufzubereiten, sodass man selber auch ein bisschen drüber reflektieren können und sich sagen kann, ja, das war cool oder ja, das war echt albern in der Art und Weise.
Es klingt auf jeden Fall, also ich war leider gestern selber nicht da, aber was ich gehört habe, klang auf jeden Fall sehr toll. Und den Leuten hat es auch gefallen. Wollen wir mal reinhören, was sie gesagt haben danach?
Klasse Sache. Finde ich gut, dass die Spielekultur hier mal ein bisschen ausgebaut wird. Wir sind extra aus München angereist und geil. Einfach nur geil.
Ich fand es auch cool. In der zweiten Runde war es cool, weil es halt genau ein Spiel war, was ich auch zufällig kannte und hat mir gut gefallen.
Super Stories, super witzig und ja, nächstes Jahr wieder.
Ja, ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, was hier eigentlich so passiert. Wir sind wegen einer Freundin hier, die das mit organisiert hat und ich bin überhaupt keine Gamerin, aber ich war überrascht, dass ich echt lachen konnte, auch wenn ich jetzt, okay, Super Mario kenne ich, aber wenn ich die Spiele jetzt nicht so erkannt habe. Und ich fand es irgendwie echt schön, was so an kreativen Sachen dabei war.
Das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Ich glaube, es war ein toller Abend, oder?
Ja, also zumindest das Publikum ist mitgegangen, hat viel gelacht, hat mit applaudiert, hat sich auch, man hat es ja vorhin gehört, einer hat gerappt, also ein Rap-Spiel tatsächlich danach gerappt und die haben dann auch wirklich mitgemacht und auf Anweisungen Textzeilen wiederholt und dergleichen. Also ich glaube, ich habe niemanden gesehen, der so aussah, als würde er sich ganz furchtbar langweilen.
Sehr, sehr cool. Ihr habt es leider jetzt verpasst, wenn ihr es gehört habt oder ihr wart gestern da, aber für die Kurzentschlossenen unter euch. Heute Abend könnt ihr die besten drei, also auch Mairi, nochmal auf der Bühne sehen. Du sagtest gerade, ihr weißt noch nicht ganz genau, ob ihr auftreten werdet. Ich würde es auf jeden Fall riskieren, da mal hinzugehen. In einer guten Stunde um 19:30 sind die drei Besten von gestern, nämlich nochmal im Rahmen des Literaturfestivals auf der Bühne im Haus der Berliner Festspiele in der Schaperstraße 24 in Charlottenburg. Eintritt ist frei. Also wenn ihr Lust habt, jetzt losgehen. Adresse findet ihr auch nochmal im Blog zur Sendung trackback.fritz.de und da könnt ihr dann nachher auch den Podcast der Sendung hören. Ihr wollt ja sicher nichts verpassen, könnt ihr aber dann in Ruhe nochmal nachhören. Kein Problem, erlaube ich euch heute. Dir, Mairi, auf jeden Fall heute Abend nochmal viel Spaß und Glückwunsch nochmal und danke fürs Gespräch.
Ja, danke und natürlich danke für die Einladung.
Sehr gern. for Free mit Spliffs. Netzmusik ist das hier bei Trackback auf Fritz. Netzmusik stellen wir euch hier jede Woche vor und das Schöne daran ist, ihr könnt sie kostenlos und legal runterladen. Und hinter Broke for Free steckt Tom Cassino und das Besondere, ihr habt es ja gerade gehört, bei seiner Musik ist, die besteht so aus Schichten, wie so ein gutes Sandwich. Ja, legt er Schicht für Schicht, Sound für Sound, Loop für Loop übereinander, bis dann das leckere Sandwich fertig ist. Und in dem Fall macht das Sandwich dann nicht dick, sondern nur gute Laune, weil gute Musik. Und wenn ihr die neue Platte Petal hören wollt, dann, habe ich ja vorhin schon gesagt, im Blog zur Sendung trackback.fritz.de gibt es den Link zum kostenlosen Download, weil das Netzmusik war, hier bei Trackback. In dieser Sendung geht es heute um Videospiele und wir wollen uns fragen, wie sieht die Zukunft der Spiele aus und was können Spiele vielleicht auch mehr sein als in ganz, ganz großen Anführungszeichen stumpfe Dadelei, während wir später jetzt noch ein bisschen über abstraktere Themen sprechen wollen, darüber zum Beispiel, was Spiele mit Kunst zu tun haben, mit Literatur, werden wir jetzt ganz praktisch, denn seit Anfang September gibt es die Zukunft der Spiele zum Anfassen in Berlin im Games Science Center in der Nähe vom Checkpoint Charlie in Berlin-Mitte und mit einem der Mitbegründer vom Games Science Center, Kai Kellinghusen, wollen wir jetzt sprechen. Hi Kai.
Hallo Jonte, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Auf 300 Quadratmetern gibt es bei euch 31 Exponate und während in anderen Museen Anfassen streng verboten ist, ist bei euch Anfassen streng erwünscht, oder?
Genau, genau. Oder halt in manchen Fällen auch gerade nicht anfassen, wo es dann über das Aufnehmen von Handbewegungen oder Körperbewegungen geht, da muss man es gar nicht anfassen, um damit interagieren zu können.
Erklär doch mal diese Exponate. Was sind das für Geräte? Vielleicht beschreibst du uns mal dein Lieblingsexponat der Ausstellung, dass man so ein bisschen eine Ahnung davon hat, was man bei euch zu sehen bekommt.
Ja, es ist eine relative Bandbreite. Mein Lieblingsexponat ist Pong Invaders von einem Berliner Medienkünstler, Tobias Ottmar Hermann. Da spielt man Ping-Pong gegen eine Glasplatte, auf der Space Invader runterkommen. Man muss die Space Invaders mit den Ping-Pong-Bällen abschießen. Das ist ein riesig großer Favorit von mir. Aber was wir sonst noch so alles da haben, das alles, was mit Interaktion zu tun hat. Also wie kann ich heutzutage jetzt schon mit der Maschine interagieren? Das sind die Sachen, die wir ausstellen wollen. Also eben wie gesagt über Handbewegung, über Körperbewegung, über die Augenbewegung. Oder halt auch Interaktion mit physischen Objekten. Wir haben zum Beispiel einen Buddelkasten, der Augmented Reality-mäßig unterstützt ist. Und es sind ja viele, viele verschiedene spannende Sachen, die man da ausprobieren und kennenlernen kann, was jetzt schon so alles geht.
Also für jeden, der da jetzt noch keine Berührung mit hatte und es noch nicht so ganz verstanden hat, man könnte sagen, wie die Wii, nur in krasser. Also quasi eine Bewegungssteuerung, aber auf jeden Fall auch noch auf ganz viele andere Arten. Also es geht bei euch viel um neuartige Steuerungsmethoden der Spiele. Was glaubst du denn, wie werden diese neuartigen Steuerungsmethoden, die wir ja auch von den großen Konsolen zum Beispiel schon kennen, ich habe jetzt die Wii angesprochen, die hat das vorgemacht, dann kam auch Sony und Xbox mit dem Kinect hinterher, aber wie sehr werden denn diese neuen Steuerungsmethoden das Erlebnis, ja, das wird dann ja wirklich zum Erlebnis, das Erlebnis Videospiel verändern?
Das ist eine breit gesteckte Frage. Also ich glaube, man kann da, also es wird sich auf jeden Fall grundlegend verändern. Was ich am spannendsten aber finde, ist nicht sozusagen, was jetzt viel gemacht wurde, wenn jetzt zum Beispiel die Kinect vermarktet wurde. Da ging es dann darum, irgendwas nur mit der Kinect zu machen. Und was ich eigentlich viel spannender finde, ist, wie kann man sozusagen Körperbewegung, Handbewegung oder das Aufnehmen von Augenbewegung, wie kann man das alles irgendwie kombinieren, um dann so eine neue Erfahrungen zu schaffen. Davon sind wir noch ein bisschen weit weg, aber das ist auch so ein bisschen das Ziel, was wir irgendwie haben, dass wir in unserem Rahmen irgendwie Exponate schaffen können in der Zukunft, wo man verschiedene Sachen verbindet, um dann wie so eine Erfahrung von vom Holodeck, was man aus Star Trek kennt, irgendwie haben zu können.
Also quasi ganz und komplett in das Spiel eintauchen. Bei euch gibt's die Zukunft zu sehen. Also das, was jetzt vielleicht eben die großen Hersteller noch nicht machen, aber was es schon gibt. Also sehr interessante Sachen auf jeden Fall. Ich habe es im Netz gesehen und dachte direkt, geil, das muss ich auch mal ausprobieren. Also gerade dieses tatsächlich ist halt einfach mal ausprobieren zu können. Das können wir ja mit unseren Heimkonsolen eben nicht. Aber die Zukunft ist ja irgendwann Gegenwart. Kann man also bei euch immer damit rechnen, dass regelmäßig wieder neue Exponate, neue Sachen bei euch auftauchen, die man dann auch ausprobieren kann?
Genau, also das ist der Plan. Das Schöne ist ja daran, dadurch, dass es digital ist, ist es ein Rechner, ein Bildschirm und halt ein Peripheriegerät, also ein neues Steuergerät. Und dadurch können wir relativ schnell uns wieder verändern, neue Exponate schaffen. Und das ist das Spannende, dass wir immer wieder neue Inhalte liefern können. Und momentan passiert halt auch gerade extrem viel, halt eben über diese Crowdfunding-Welle. Also ob es jetzt nur ein Kickstarter oder ein Indiegogo oder Start Next ist, da passiert wahnsinnig viel, gerade im Bereich Interaktion. Und die Sachen, wenn sie dann ankommen und wenn sie sozusagen in der Entwicklung sind, wollen wir dann Leuten zum Ausprobieren anbieten. Es ist nicht nur...
Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich glaube auch, das nochmal ganz großer Appell, gerade so, ich erwähne sie jetzt nicht, weil ich Werbung dafür machen will, aber gerade die Wii hat ja auch dafür gesorgt, dass viele, die sonst mit Gaming nichts anfangen konnten, dahin gefunden haben, weil eben diese Steuerungsmethoden was anderes sind. Ich glaube, gerade für solche Leute ist es auch interessant, mal bei euch vorbeizuschauen. Das Game Science Center in Berlin ist eine spannende Adresse. Wie gesagt, ich habe es noch nicht geschafft, will aber auf jeden Fall mal hin, als ich das gesehen habe. Und wenn ihr euch auch denkt, da muss ich unbedingt hin. Kai ist so nett und lädt zwei von euch plus Begleitung ein. Wenn ihr also mal ins Game Science Center wollt, diese ganzen neuen Sachen ausprobieren, dann jetzt anrufen 0331 70 97 110. Die Adresse und alle weiteren Infos findet ihr bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de und ich komme dann demnächst bestimmt auch vorbei und bezahle dann auch ganz brav am Eingang. Und Kai, super, dir vielen Dank fürs Gespräch, ja, und ich freue mich, wenn ich dann da bin.
Dankeschön, schönen Abend noch.
Ciao.
Ciao.
Heute mit einem Spezial zum Thema Videospiele und was haben wir nicht schon alles gehört? Computerspiele, die verrohen uns, die machen uns gewalttätig und dumm sowieso. Dass das alles Blödsinn ist, wissen die meisten von uns sicher. Es gibt auch schlechte Spiele oder auch schlechten Umgang damit, aber fest steht, Videospiele haben in den letzten Jahren einen beachtlichen Zuwachs und Erfolg erfahren, eben auch weil es so viele tolle Spiele gibt. Und trotzdem tut sich das Videospiel als solches immer noch schwer, als Kulturgut anerkannt zu werden oder sogar als Kunst. Einer, der sich intensiv mit der Frage beschäftigt, ob Videospiele Kunst sind, ist Professor Dr. Stefan Günzel. Der ist Professor an der BTK, der Hochschule für Gestaltung in Berlin, und hat unter anderem jetzt das Buch Push Start The Art of Video Games herausgebracht. Das erscheint erst am Montag, aber wir haben mit Professor Günzel schon vor der Sendung über Videospiele und Kunst gesprochen.
Hallo Herr Weiland.
Was ist denn Kunst?
Kunst ist zunächst, was gefällt, aber Kunst ist auch das, was von kunstfertigen Menschen hergestellt wird.
Und wie passen da Computerspiele rein? Wie sind Videospiele? Wieso sind die Kunst?
Ja, also zunächst mögen viele Menschen Computerspiele, auch gerade aufgrund ihrer Ästhetik, wie sie aussehen, wie sie sich anfühlen, wie sie sich anhören. Und es gibt natürlich großartige Designer, also Menschen, die Großteil ihres Lebens darauf verwenden, Spiele zu entwickeln, sich Welten zu überlegen, Figuren auszugestalten, eine Story zu schreiben. Und das ist eine Kunstfertigkeit.
Sie haben mir das Buch Push Start, The Art of Video Games, ja freundlicherweise schon mal zukommen lassen. Riesenklopper, wenn ich das so sagen darf. Weiß nicht, ich hab's hier. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer, sehr groß. Knapp 400 Seiten, jede Menge Bilder aus Videospielen sind drin. Zum Teil wirklich sehr tolle Bilder. Wir kommen da gleich nochmal zu. Aber in dem Buch schreiben Sie am Anfang, Sie sind ja zuständig gewesen für die Texte, die Namen der Künstler von Videospielen werden irgendwann in einem Atemzug mit Leonardo und Michelangelo genannt werden. Ist es bis dahin nicht noch ein weiter Weg? Also ist, was ich so am Anfang meinte, diese Anerkennung Kunst, Videospiele, Kulturgut, Videospiele nicht noch sehr mangelhaft?
Ja, da haben Sie recht. Also wenn man das eben gerade mit der Malerei vergleicht, wobei es auch in der Malerei natürlich erst mal 100 Jahre vielleicht gedauert hat, bis man eben Da Vinci dann über die Grenzen hinaus kannte oder eben heute eben sozusagen als für den großen Held. Teilweise kennen wir auch die Namen der Videospielautoren jetzt noch nicht, aber das wird kommen. Ich glaube, es wird keine 100 Jahre dauern. Es sind die Generationen, die damit aufgewachsen sind, die werden sich daran erinnern. Es wird solche Bücher darüber geben, es wird sich ein kulturelles Gedächtnis ausprägen. Es ist noch nicht so weit, das stimmt, aber wir sind auf dem besten Weg dahin.
Ich stelle mir jetzt so vor, ich bin ja auch Videospiel-Fan, jetzt nicht so der ganze Hardcore-Gamer, aber ich stelle mir jetzt vor, wenn man das so hört, dass man denkt, naja, ich habe eben nicht diese Bilder im Kopf, dass über Videospiele geredet wird, als wären sie ein Kulturgut, als wären sie Kunst, sondern Debatten über Ego-Shooter, über Killerspiele und so weiter. Was müssen wir denn vielleicht auch tun, damit das anerkannt wird? Weil Sie sagen ja schon ganz einfach, per Definition ist es eine Kunstform, es ist nur noch nicht so ganz anerkannt. Mhm.
Also zum einen müssen wir den Gestaltern diesen Respekt entgegenbringen, den sie verdient haben. Das kann allein schon dadurch geschehen und passiert im Moment ja auch, dass wir ihre Arbeit fördern. Nicht nur, dass wir die Spiele kaufen, sondern dass auch Projekte, Startups finanziert werden, kommender Künstler. Es gehört aber auch dazu, dass man die hysterische Debatte ein bisschen runterfährt, gerade die vielleicht Ego-Shooter betrifft und dort zum Beispiel gerade sieht, dass die Ego-Shooter ja eine Tradition anschließen, die eben aus der Renaissance-Kunst kommt, nämlich der Zentralperspektive. Und die meisten Spieler, selbst wenn dort viel Blut in diesen Spielen fließt, sind gar nicht so sehr auf dieses Blutvergießen aus, sondern sie erfreuen sich an diesem Raumaufbau, an den Hindernissen, die es dort gibt. Oder denken wir an Spiele wie Portal, die ja quasi das Blut aus der Perspektive dann ganz herausgenommen haben und tatsächlich eher ja, den Raum in den Vordergrund stellen. Insofern sind natürlich auch die Designer ein bisschen mitverantwortlich dafür, dass sie bestimmte Inhalte forcieren oder zurücknehmen, dass es zu diesen hysterischen Debatten nicht mehr kommt. Aber auf diesem Weg sind wir auch.
Ego-Shooter haben ihren Ursprung in der Renaissance. Das gefällt mir sehr gut. Das habe ich so auch noch nicht gehört. Kommen wir jetzt noch kurz zu dem Buch, das Sie rausgebracht haben, was mir als Fan, wie gesagt, sehr gut gefällt. Ich bin auch hier gerade durch die Redaktion gelaufen, alle haben mal reingeguckt und kamen direkt, ah ja, das habe ich auch gespielt. Ah, das habe ich ja ganz vergessen, weil es wirklich in den Urschleim der Videospiele beginnt und dann hinten endet. Viele große Bilder, wie eben auch in einem Kunstband. Dazu kurze Texte, die Sie geschrieben haben. Jetzt habe ich mich aber gefragt, in einem Videospiel erreichen uns ja Tausende Einzelbilder, ja, 24, 25 pro Sekunde, wenn ich dann weiß nicht, wie viele Stunden spiele, gibt es sehr, 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 sehr viele Bilder. Wie wurde jetzt konkret ausgewählt, welches Bild in dem Band landet?
Also ausgewählt wurde vor allem in zwei Richtungen. Die eine Richtung war, welches Bild oder welcher Moment eines Spiels ist ganz typisch jetzt für dieses Spiel. Also bei Pong natürlich, wenn sich der Ball gerade zwischen den beiden Schlägern befindet und man hat einen Spielstand über sich stehen. Bei Pac-Man vielleicht der Startbildschirm, in dem Ready gezeigt wird. Es gibt aber dann auch ungewöhnliche Detailaufnahmen, wo man ein bisschen ja, anders auf das Spiel blicken kann. Also wo einzelne Momente herausgenommen sind, die vielleicht die Spieler sonst im Spiel dann gar nicht wahrnehmen oder die Figur im Besonderen, wie vielleicht Super Mario, so herausstellen, dass sie von ihrer Spielumgebung frei ist und einfach nur von einem schwarzen Hintergrund erscheint.
Ich hatte diesen Moment bei Gran Turismo, vielleicht für die alle, die es nicht kennen, ein Spiel, das, sag ich mal, das Rennspielgenre doch sehr geprägt hat, da war tatsächlich nur der Tacho zu sehen. Also ja, das fand ich sehr lustig, weil es halt viele andere Aspekte gab in diesem Spiel, als es rauskam, dass es sehr realistisch ist, die Grafik und so weiter. Das Bild, das dazu in Ihrem Buch ist, ist nur der Tacho. Fand ich sehr schön. Mhm. Haben Sie ein Lieblingsbild?
Ein Lieblingsbild? Das wage ich jetzt fast gar nicht zu sagen, aber es ist der Punch von Doom, weil es tatsächlich sehr typisch ist. Natürlich, die Faust schlägt dem Gegner ins Gesicht und es gibt so ein paar Pixel Blut, weil es tatsächlich so aus der Action heraus etwas einfriert, was sonst so schnell vorbei ist. Aber das ist sozusagen mein persönlicher Favorite, das muss jetzt nicht für andere gelten.
Es gibt zu dem Buch ja noch Musik, also Remixe von bestimmten, von bekannten Computerspielmusiken auf Vinyl, aber auch als Download. Ich habe mir das auch sehr gerne angehört, war sehr schön, war immer so dieser Moment, ach, das kennst du ja, weil es ein Remix war und dann war ich direkt wieder im Spiel drin. Mhm. Wie sehr ist denn auch die Musik Teil des Gesamtkunstwerks Videospiel?
Das finde ich das passt auch sehr gut natürlich zu dem Konzept der Earbooks, dass man darauf aufmerksam macht, Computerspiele heißen zwar Videospiele, also Spiele, die gesehen werden, aber es sind auch audiovisuelle Medien. Das heißt, ohne Ton wären bestimmte Spiele ohne Spannung oder bestimmte Herausforderungen an die Spieler, sich zu konzentrieren, kommen erst dadurch auf, dass man eben durch einen Soundwust zum Teil unter Stress gerät. Schöne Melodien können natürlich einen pushen und gruselige atmosphärische Geräusche können das Ganze tatsächlich zu einer unheimlichen Situation werden lassen. Also der Sound war immer wichtig, er war technisch limitiert, ist jetzt weitgehend nicht mehr technisch limitiert und wird in Zukunft sicher auch eine sehr große, oder nimmt er bereits eine sehr große Sparte im Design ein. Und insofern ist es wunderbar, dass diese Platte dabei liegt und dass es eben auch eine Platte ist, dass es Vinyl ist, die daran erinnert, dass Computerspiele groß waren in einer Zeit, als wir noch im Analogen lebten.
Computerspiele sind also Kunst, können es zumindest sein und dann auch in ihrer Gesamtheit mit Musik und mit Bild. Das ist vielen von uns, glaube ich, schon länger klar, ob alle davon überzeugt sind. Ich weiß es noch nicht, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, zumindest wenn man ihnen zuhört. Auf jeden Fall gibt es jetzt auch einen fetten Bildband mit Bildern aus der gesamten Videospielgeschichte. Push Start The Art of Video Games heißt der Schinken, ist in meinen Augen wirklich gelungen und erscheint am Montag. Kostet stolze 50 Euro und deswegen bin ich besonders froh, dass wir zwei Glücklichen von euch so ein Exemplar schenken dürfen. Ruft jetzt an 0331 70 97 110, dann schicken wir euch eins zu. Und Ihnen, Herr Günzel, vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne, tschüss.
Was ihr gerade gehört habt, das war Netzmusik aus Los Angeles. Die ganze Platte von TV Girl heißt French Exit. Gehört habt ihr Lovers Rock und unser Netzmusikexperte Roni Radetecke, der ist schlichtweg begeistert von diesem Album und empfiehlt euch auf jeden Fall runterladen. Und den Link zum kostenlosen Download, den findet ihr auf trackback.fritz.de. Videospiele sind Kunst, so viel konnten wir gerade schon klären mit Professor Günzel, aber was haben Videospiele mit Literatur zu tun? Diese Frage, die wollen wir uns jetzt stellen, und auch in Berlin stellen sich diese Frage seit Mittwoch einige Menschen auf dem internationalen Literaturfestival, das im Moment läuft. Da gibt's nämlich einen extra Programmschwerpunkt, der heißt New Level, Computerspiele und Literatur. Computerspiele und Literatur, sind das nicht zwei völlig fremde Welten? Da wird einer widersprechen, das ist Dr. Maximilian Schenk, der ist Geschäftsführer des Bundesverbands Interaktive Unterhaltungssoftware. Die sind Partner des Literaturfestivals und Herr Schenk ist jetzt hier. Hallo, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Ich habe es gesagt, es gibt dieses Jahr wieder einen Schwerpunkt Computerspiele und Literatur auf dem Internationalen Literaturfestival. Das sind zwei Medien, die für den einen oder anderen vielleicht so gar nichts miteinander zu tun haben, sich vielleicht sogar widersprechen. Ja, aber wie geht das denn zusammen, das neue Medium Videospiel und die altehrwürdige Literatur?
Ja, irgendwann wird man auch über Computer und Videospiele sagen, die altehrwürdigen Computer und Videospiele. Letztlich, beides sind erzählerische Medien. Ja, in Büchern oder in Gedichten oder in Romanen, Novellen, in welcher Weise auch immer, werden Geschichten erzählt. Und genauso ist es in Computer- und Videospielen. Und das ist bei Computer- und Videospielen auch ein Trend, der sich laufend verstärkt. Ja, wie jedes Medium haben auch Computer- und Videospiele zunächst als lustige Spielerei begonnen. Das war auch bei Filmen beispielsweise so im 19. Jahrhundert. Da waren die ersten Bewegtbilder Spielereien, mit denen man entdeckt hat, wie Pferde sich eigentlich bewegen. Ähnliche Sachen gab es auch bei Computer- und Videospielen, aber mit zunehmender technischer Entwicklung hat das Erzählen von Geschichten in Computer- und Videospielen eine immer größere Bedeutung bekommen. Das sehen wir auch jetzt mit der neuen Konsolengeneration zum Beispiel, wo große Geschichtenwelten erzählt werden in Spielen, wo man mit 100 Leuten aus aller Herren Länder gemeinsam spielt und gemeinsam die Geschichte erzählt und erzählt bekommt.
Und die Literatur ist ja eigentlich das Medium für Geschichten erzählen, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, das ganz Alte. Bei Ihnen geht es ja auch so ein bisschen, auch auf dem Literaturfestival treten zum Beispiel, oder kann man viele Autoren sehen, die auch eben Computerspiele geschrieben haben. Wie funktioniert denn diese Verschmelzung dieser beiden Medien? Oder wie kann das in Zukunft funktionieren, Literatur, Videospiel?
Ja, da gibt's natürlich viele Ebenen. Eine Ebene ist, dass Geschichten transmedial erzählt werden. Das ist ein Trend, den man insgesamt in der Medienwelt in den letzten Jahren erlebt. Also eine Geschichte wird zunächst vielleicht in einem Computer- und Videospiel erzählt. Dann kommt ein Buch, in dem die Geschichte weitererzählt wird. Und auf der weitererzählten Geschichte, so wie sie durch das Buch geworden ist, darauf setzt dann vielleicht ein Computer- und Videospiel auf, das ein paar Jahre später dann nochmal rauskommt. Ja, und dann gibt es vielleicht einen Film zu dem Thema. Also Geschichten wird immer mehr transmedial. Eine weitere Verquickung von Computer- und Videospielen und Büchern ist, dass immer mehr Buchautoren auch Autoren von Computer- und Videospielen werden und umgekehrt, dass Autoren, die sich vor allem als Autoren von Computer- und Videospielen verstanden haben, irgendwann für sich das Medium Buch entdecken. Warum geht das? Weil beides eben Medien sind, die denen Geschichten erzählt werden.
Genau, und vielleicht ja auch mal ein Literat, der sonst vielleicht ganz klischeehaft mit Pfeife in seinem Ohrensessel sitzt, das Potenzial sieht, wie er Geschichten auch in einem Computerspiel erzählen kann. Wir reden jetzt darüber und es klingt so, und wir sind uns ja wahrscheinlich beide einig, Computerspiele, Videospiele sind auch ein Kulturgut. Ich bin jetzt ja selber Gamer, nicht so viel, aber liegt eigentlich daran, dass ich zu wenig Zeit dafür habe. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass diese kulturelle Seite, über die wir gerade sprechen, die Möglichkeiten der Videospiele, dass die oft noch überlagert werden, nicht gewürdigt werden, gerade vielleicht auch aus so einem Metier, wo vielleicht diese schlauen Literaten in Anführungsstrichen herkommen. Täuscht da mein Eindruck oder haben wir dann auch ein bisschen Weg vor uns, das anzuerkennen, so wie wir jetzt darüber reden, als Kulturgut, als Kunst, als Erzählform?
Ja. Also wir haben auf jeden Fall noch einen Weg vor uns. Ich sehe es gerne auch positiv, nämlich wir haben auch einen Weg hinter uns. Also heute diskutiert man auf jeden Fall im Großen und Ganzen sachlich und nicht mehr simplifizierend, wie vielleicht noch vor 6, 7 Jahren, sondern auf einer intellektuell wirklich brauchbaren Ebene. Man diskutiert über Chancen und Risiken des Mediums. Das ist bei jedem Medium so. Speziell in Deutschland war es auch schon immer so. Wann immer neue Medien aufs Tableau getreten sind, war Deutschland besonders kritisch. Zunächst in der kritischen Analyse der Risiken und auch in der Ablehnung eines neuen Mediums. Aber dann irgendwann kommt der Punkt, wo wir Deutschen immer diejenigen waren, die neue Medien sehr offen angenommen haben und dann auch zur Perfektion gebracht haben. Ja, man denke ans Buch, was natürlich par excellence für deutsche Kultur steht.
Sie haben mir auch erzählt, als wir unter der Woche schon mal telefoniert haben, dass selbst das Buch, die Literatur, am Anfang erstmal als schlecht angesehen wurde.
Ja, da gibt's viele Beispiele. Ein Beispiel ist die sogenannte Romanleserei. Das war im 18. und 19. Jahrhundert ein Kampfbegriff derer, die Bücher, und zwar insbesondere Romane und Novellen, abgelehnt haben. Und die waren nämlich der Meinung, dass die Menschen, die zu viele Romane lesen, die erliegen einer Sucht, nämlich der Romanleserei, damals noch mit EY am Ende geschrieben. Und die waren der Meinung, das verdirbt uns die Jugend, ja, um Gottes Willen, die jungen Leute, was passiert da? Und insbesondere dachten diese, das waren natürlich vor allem Männer, die damals sozusagen die Herren der Medienkritik waren, die dachten vor allem, dass es die Frauen verdirbt. Ja, um Gottes Willen, die Frauen, die lesen so viele Romane, die kommen auf dumme Gedanken und konzentrieren sich nicht mehr auf ihre häuslichen und ehelichen Pflichten. Also das war wirklich eine ganz ähnliche Diskussion wie heute, Romanleserei. Ja, und wie man weiß, irgendwann hat sich das versachlicht und gelegt.
Es kommt uns auf jeden Fall bekannt vor, es wird ähnlich jetzt über Computerspiele geredet. Wenn man ihnen so zuhört, dann sieht es auf jeden Fall nach einer guten Zukunft aus, für Videospiele auch anerkannt zu werden als Kulturgut. Und bis zum 20.09. läuft noch das Literaturfestival in Berlin und hat eben einen Schwerpunkt Computerspiele unter dem Motto New Level Computerspiele und Literatur. Schaut mal ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de, da findet ihr einen Link zum Programm und dann könnt ihr euch da raussuchen, was euch gefällt. So dröge und langweilig kann es auf jeden Fall nicht sein, denn wir hatten am Anfang der Sendung ja auch schon über die Nacht der nacherzählten Computerspiele gesprochen und das scheint ja wirklich eine tolle Geschichte, eine tolle Veranstaltung gewesen zu sein. Ich glaube, da findet man einiges. Einfach mal reinschauen. Herr Schenk, Ihnen vielen Dank für die Zeit, für die wirklich interessanten Informationen und Einblicke und ja, vielen Dank, schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank ebenfalls. DJ Brown 13, what up? What up?
Just Dave, it's bow to the bow. It's time to bow to the bow and make these niggas know. Show them how I go in the ring when it's toe to toe. Whoa, I'm ready for the show, ready for the spotlights, ready for the groupies. Once I'm done in trot mics, I make top billing, charging them a top price. DJ Brown made the beat, so you know it's hot, right? Oh, he don't walk right, that's what they telling me. Bullshit, bubblegum, rappers, what they selling me. Clean cut nigga now, cause I beat my felony. That's why I got girls stalking me, celery. And chicken heads say to hell with me, cause I'll admit, I still miss the bitch that went through hell with me. Haters breed jealousy, and it was only time before I conquered the world in the seven seas. I got a different recipe, I use the ingredients like a chef cooking up a specialty. It's time to bow to the bow and make these niggas know. Show them how I go in the ring when it's toe to toe. Whoa, I'm ready for the show, ready for the spotlights, ready for the groupies, once I'm done and dry. It's time to bow to the bow and make these niggas know. Show them how I go in the ring when it's toe to toe. Whoa, I'm ready for the show, ready for the spotlights, ready for the groupies, once I'm done and drop mics. You don't need a life coach, you just need to get a life. Plus you need to get it right and live it out nice and work all day so you can party every night. That's why every chance I get to, I body every mic, right? That's right. I know that you feeling it, know how appealing it's to make known appearances on talk shows. Bow to the bow, it's serious, more than I would have known. Growing up delirious, thinking that I never have friends,
I got plenty.
And thinking that I never get a
man,
girl,
I got too many.
Yeah, my life took a turn for the best. I ain't a yes man, I'm the man that makes you think yes, yes. I made it, talk of the town, just off my image when I'm walking around. Got my own dance move, just walking it out. The bow legged bandit, I was born to stand down. It's time to bow to the bow and make these niggas know. Show them how I go in the ring when it's toe to toe. Whoa, I'm ready for the show, ready for the spotlights, ready for the groupies, once I'm done and drop. It's time to bow to the bow and make these niggas know. Show them how I go in the ring when it's toe to toe. Whoa, I'm ready for the show, ready for the spotlights, ready for the groupies, once I'm done and drop mics.
Just Days, Bow the Bow. Netzmusik auf Fritz und Just Days ist einer dieser Musiker, die Musik als Ventil zu brauchen scheint. Dazu, um irgendwas zu verarbeiten, die kleinen Probleme, die einem das Leben so vor die Füße oder auch dazwischen wirft. Bei Just Days, da ist es eine Gehbehinderung, die ihm immer wieder das Leben schwer macht und eben die kleinen und großen Probleme damit verarbeitet er in seiner Musik. Ich glaube, es gibt schlechtere Wege, als mit seinen Problemen klarzukommen. Wenn euch die Mucke gefallen hat, dann trackback.fritz.de, da gibt es den Link zum Download. Es ist jetzt 7:07. Normalerweise kommt das, was jetzt kommt, um Punkt Punkt nach 7, aber wir sind heute nicht so. Anarchie!
Fritz. Podcast. Jonte Weiland. Trackback.
Wir hier bei Trackback, wir kommen langsam zum Ende unseres Schwerpunkts für heute, Videospiele und ihre Zukunft. Aber jetzt haben wir euch so viel darüber erzählt, wie Videospiele in Zukunft aussehen könnten, was sie mit Kunst zu tun haben, was sie mit Literatur zu tun haben und, und. Damit ihr aber auch was Handfestes bekommt, haben wir unseren Gamechecker Dennis Kogel beauftragt. Dennis, such uns doch mal 3 Spiele, die jetzt schon solche neuen anderen Ansätze verfolgen. Was hat er gesagt, der Dennis? Er hat gesagt, okay, mach ich.
Ein Spiel über die Grausamkeit von Bürokratie und die Menschen dahinter. Das ist Papers, Please für PC und Mac. Ihr spielt einen Passkontrolleur an der Grenze zu einem fiktiven Ostblockstaat. Tag ein, Tag aus stempelt ihr Pässe und entscheidet, wer über die Grenze darf und wer nicht. Stempelt ihr richtig, gibt's Geld für eure Familie, macht ihr Fehler, werdet ihr bestraft. Die Regeln werden dabei immer komplexer und undurchsichtiger und die Menschen vor eurem Schalter immer verzweifelter. Lasst ihr die Frau, der nur ein einziger Schein fehlt, trotzdem über die Grenze, damit sie zu ihrer Familie kommt? Oder haltet ihr euch an die Regeln, weil euer Gehalt und damit das Schicksal eurer eigenen Familie davon abhängt? In Papers, Please lernt ihr unangenehme Wahrheiten über euch selbst. Proteus für PC, Mac und PlayStation ist ein begehbares, impressionistisches Kunstwerk. Ihr wandert über eine bunte Insel und beobachtet den Wandel der Jahreszeiten, lauscht dem Synthesizer-Gesang der Bäume und lasst euch einfach nur fallen. Proteus ist eines der schönsten und seltsamsten Kunstspiele, die es aktuell gibt. Literatur, interaktives Storytelling und Puzzles verknüpft Device 6 fürs iPhone. Es ist eine Art postmoderner Agenten-Thriller. Das gesamte Spiel besteht aus Text, der die Umgebung beschreibt, in der ihr euch befindet. Der Clou? Der Text sieht so aus wie die Welt. Lauft ihr eine Treppe herunter, dann bilden auch die Worte auf der Buchseite eine Treppe. Durch diese Textwelt bewegt ihr euch durch Scrollen und löst komplexe Rätsel. Device 6 ist ein einzigartiges Konzept vom talentierten Entwicklerteam Simogo.
3 Spiele, die euch unser Gamechecker Dennis wärmstens ans Herz legt. Auf trackback.fritz.de findet ihr nochmal die passenden Links zu den Games. Und mit diesen wunderbaren Game-Tipps machen wir den Sack zu, zumindest was unseren Schwerpunkt Videospiele für heute betrifft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Sendung übrig und derzeit finden wir unter anderem das Glück. Ain't No Love, Gun Already. Netzmusik, Samstagabend, Trackback, Fritz ist an.
Probably wish for more wishes and I'd wish more. And for my second wish, I would stop time and try to capture this moment. Cause I don't wanna die. I don't wanna die. Never stop snoring out beats. Climbing to the top of the road so steep. Live fast, die young, there's a new approach of beans. I don't give a damn about the spotlight. Watching cop lights. Staring in the rear view mirrors on the lost lights. Turn them all out cause I'm not right. Girl, call my phone but I never pick up cause I'm always in the zone. Drive. Swerving on the road to bitches. 180 doesn't dodge these bitches. I wonder if I'm gone when they miss it. I guess that's what they mean when you say that you live in. Product of the area I live in. Went from VO to PK. Now I'm screaming out ain't no love like every day, day, every day, day, every day, 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 day.
I don't even wanna be famous. How the hell you know if you made it? cause I won't remember soon. I don't even know my own phone number, how am I gonna remember you? Still, it's no regrets, we still here by the top. Stage off from an amplifier and fall to the crowd like I'm alive. And all the block looking at me like a window. Fuck it, I'm here, yo. In real city, good people doing bad things. And every day we waking up, hoping it's a bad dream. I don't even wanna be famous.
Ain't No Love mit Gun Already. Netzmusik ist das, heißt, wenn es euch gefallen hat, im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr den Link zum kostenlosen Download. Und die zwei Jungs mit Frontfrau von Ain't No Love scheinen auf einem ganz guten Weg zu sein, was ihre Karriere angeht, denn man wird ja nicht mal so eben Vorgruppe für Calvin Harris, Steve Aoki oder Iggy Azalea. Wir werden also sicherlich von Ain't No Love noch einiges zu hören bekommen.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Eine gute Stunde haben wir uns heute mit Videospielen und der Zukunft von eben denen beschäftigt. Aber wir wollen auch jetzt nochmal an dieser Stelle ins Netz schauen und stellen euch drei Links aus der letzten Woche vor, von denen wir denken, dass sie doch für euch auch interessant sein könnten. Hier hat sie Wayne Schlegel.
Wer sind eigentlich diese Menschen im Internet, die immer nur Ärger machen wollen, kommentieren nur, um Hass und Missgunst zu sehen und daran offenbar noch Spaß haben? Die FAZ hat einen sogenannten Troll besucht. Ein älterer Mann, der die ganze Welt zu hassen scheint und knapp 200 Kommentare am Tag schreibt. Entstanden ist dabei ein Porträt, das für viele unterschiedliche Reaktionen diese Woche im Netz gesorgt hat und das ihr auch mal lesen solltet. Ein paar der angesprochenen Reaktionen haben wir euch außerdem auch verlinkt. Oftmals wird als Grund für die massive Belästigung und Trollerei im Netz ja angegeben, es sei so leicht, weil man dort anonym ist. Aber stimmt das eigentlich? Der US-Amerikaner Curtis Wallen hat versucht, sich im Netz unsichtbar zu machen und dafür nur einen Ausweg gesehen, eine neue Identität zu erschaffen. Und so entstand der völlig fiktive Charakter Aaron Brown. Sein Erschaffer Wallen hat es sogar geschafft, dass Brown einen Führerschein bekommt, in den USA in etwa mit einem Personalausweis vergleichbar. Nun ist das alles kein Geheimnis mehr und er hat die Geschichte öffentlich gemacht. Auf jetzt.de, dem jungen Online-Magazin der Süddeutschen Zeitung, findet ihr einen spannenden Artikel zu der verrückten Geschichte. Mit verrückt lässt sich wohl auch am besten das Instagram-Profil von Tinderfeller beschreiben. Hier passiert nichts anderes, als dass Profilbilder von der Dating-App Tinder nachgestellt werden, und zwar von einem stämmigen, sehr bärtigen Mann. Was vielleicht erstmal nicht so spektakulär klingt, ist unfassbar lustig. Mit wie viel Humor und Liebe zum Detail die Bilder entstehen, macht viel, viel Spaß. Wir empfehlen, schaut euch die Fotos an, am besten zusammen mit Freunden, dann wird es noch lustiger.
Wir hier bei Fritz, wir hatten auf jeden Fall viel Spaß, haben viel gelacht diese Woche. Also von mir auch eine ganz, ganz große Empfehlung für Tinderfeller, dem Instagram-Profil. Im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr alle Links, die Wayne Schlegel euch gerade vorgestellt hat. Und wenn ihr wissen wollt, wie es denn eigentlich die Leute so fanden, dass ihnen Apple diese Woche einfach mal so das neue U2-Album geschenkt hat, ohne zu fragen, auch dazu haben wir euch nochmal ein paar Artikel verlinkt. Die Kurzfassung davon fanden viele eher nicht so geil.
Thinks twice.
Cities and States, Piece of Cake. Und Cities and States ist ein waschechtes Ein-Mann-Projekt aus dem Staat in den USA, den keiner aussprechen möchte, Massachusetts. Hat auch eigentlich ganz gut geklappt, yeah. ein halbes Jahr hat George Richard, guck mal, da geht's dann los, das kann man dann nicht mehr aussprechen. An der Platte hat er auf jeden Fall geschraubt, die heißt Straight Jacket. Das hört man auch, dass er da viel Liebe reingesteckt hat, viele Feinheiten und Experimente könnt ihr da finden. Ihr habt's ja gerade gehört. Wenn ihr euch mal durchhören wollt durch die ganze Platte, trackback.fritz.de, da gibt's den Link zum kostenlosen Download.
Fritz Trackback. Blogger privat.
An dieser Stelle stellen wir jede Woche, wer das schon länger hört, diese Sendung, der kennt das, einen Blog und den Menschen dahinter vor. Und wir lassen uns immer vom Blogger Privat der Vorwoche den aktuellen Blogger Privat empfehlen. Jetzt schon vor 2 Wochen, weil wir letzte Woche den großartigen Deutschpoeten Platz gemacht haben, war Marc Maslow von Marathon Fitness bei uns und der hat uns das hier empfohlen.
Andreas Gregori, der macht halt einen spannenden Podcast mit dem Namen Glückfinder Podcast. Dabei interviewt er Menschen, die ihr Glück gefunden haben. Und das sind sehr interessante Persönlichkeiten. Und ja, das sind einfach schöne Geschichten, die man da hört. Die sind interessant, inspirierend, finde ich, und häufig auch was zum Lachen dabei.
Damit ist unser Blogger Privat diese Woche ein Podcaster. Hallo Andreas, schöne Grüße in die Schweiz.
Hallo lieber Jonte, schöne Grüße zurück. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, bedanke dich bei Marc. aus deinem Podcast, da fällt, man hört das jetzt auch, wenn du jetzt hier direkt uns begrüßt, da fällt das Glück ja gerade so raus, damit alle mal einen Eindruck davon bekommen. Hören wir mal deine Titelmelodie, den Ohrwurm, den gibt's gratis dazu.
Ja, cool.
Ich habe mich natürlich vorbereitet auf die Sendung und ein paar von deinen Podcasts gehört und die Melodie habe ich irgendwie nicht mehr so ganz aus dem Kopf gekriegt.
Das war der Sinn der Zweck.
Und dass es nach so einer Titelmusik nicht traurig weitergeht, das ist, glaube ich, allen klar. Du sprichst in deinem Podcast mit Leuten, die in welcher Form auch immer ihr Glück gefunden haben. Was ist denn Glück?
Oh, Glück ist individuell. Ich glaube, das Glück gibt's gar nicht. Also ich glaube, zu behaupten, dass es das Universalglück gibt, wäre vermessen. Ich glaube, für jeden Einzelnen bedeutet Glück etwas ganz anderes. Und deshalb sind auch die Interviewpartner in meinem Podcast so vielseitig, so vielschichtig, weil ich einfach einen bunten Blumenstrauß von Geschichten erzählen möchte, wie Menschen auf unterschiedliche Art und Weise ihr ganz persönliches Glück gefunden haben, um die Hörerinnen und Hörer zu inspirieren, dass ihr Glück quasi auch in ihrem Leben auf der Straße vor ihnen liegt.
In seinem Podcast, du sagst es ja, jeder findet sein eigenes Glück, hat aber auch seinen eigenen Weg zum Glück. Du hast jetzt, wenn ich mich nicht täusche, 12 Episoden schon gemacht, also schon mit einigen Leuten gesprochen, die ihr Glück gefunden haben. Gibt es denn da trotzdem so ein wiederkehrendes Muster? Also gibt es eine Sache, wo du sagen würdest, die habe ich bei allen rausgehört, also so einen festen Baustein oder mehrere zum Glück?
Also ich glaube, was alle machen, ist, sie haben den Wunsch danach, den unbedingten Willen. Also sie wissen, irgendwas, was in ihrem Leben ist, ist nicht mehr so, wie es optimal ist. Also es ist so, die Tür ist einen kleinen Spalt geöffnet, dass es irgendwas anderes geben kann im Leben, dass es irgendwie besser werden kann, dass es irgendwie noch abgefahrener werden kann. Und
also
wenn
braucht man Unglück, um sein Glück zu finden?
Habe ich auch gedacht. Ehrlich gesagt habe ich das kurz gedacht und ich glaube ich aber nicht, nee. Okay. War tatsächlich auch eine Vermutung von mir, dass ich dachte, man braucht irgendwie so einen Schicksalsschlag, um dann Glück zu würdigen zu wissen, aber ist nicht so.
Aber hast du denn trotzdem, also du hast gesagt, so alle haben trotzdem so ein bisschen was gemerkt, da geht noch mehr und dann diesen Schritt zu wagen und zu sagen, vielleicht auch was zu ändern in seinem Leben, ist das vielleicht was, was du bei allen beobachtet hast, mit denen du bis jetzt gesprochen hast?
Absolut. Also es ist genau tatsächlich dieser Gedanke von, will ich das, was ich jetzt mache, weitermachen? Ja, will ich das mein Leben lang weitermachen? Macht mich das, erfüllt mich das? Ist das der Grund, warum ich hier bin? Und durch die Reihe weg haben, also es gibt natürlich die einen, die sagen nein, und es gibt ganz wenige, die ich getroffen habe. Jetzt den letzten, den ich hatte, das war ein Politiker, der von klein auf schon gesagt hat, ich will in die Politik. Und der ist dann dran geblieben. Ja, also der hat dann sein Ziel zielstrebig verfolgt und da auch dann sein Glück gefunden. Aber ganz, ganz viele, die ich interviewt habe, sind zuerst einen anderen Weg gegangen und haben gesagt, da kann irgendwas nicht stimmen und haben dann umgeschwenkt.
Sehr interessant. Ja, genau. Du hast mit Wolfgang Bosbach gesprochen von der CDU. Hast du dich, glaube ich, sehr gefreut, auch so einen ja doch recht prominenten Gast in deinem Podcast zu haben. Ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, ich habe nicht alle Folgen hören können, aber viele waren so, die auch ihr Hobby zum Beruf gemacht haben in deinem Podcast. Also die auch tatsächlich beruflich was geändert haben. Kann denn jetzt auch mal so ganz klischeehaft der Mensch, der am Band arbeitet 8 Stunden, kann der auch sein Glück finden? Oder muss man das auch irgendwie über die Arbeit, über sein, weiß ich nicht, irgendwie regeln?
Naja, es ist halt so, wir sind halt sehr lange auf der Arbeit, ja, also viele von uns 8 Stunden oder länger, von daher wäre es natürlich schon cool, wenn das Spaß macht, ja. Also ich glaube, das ist die größte Strafe, die man sich selbst antun kann, 8 Stunden oder länger in der Tätigkeit nachzugehen, die einen nicht mit Spaß oder Glück erfüllt. Das ist jetzt nicht immer möglich, es gibt immer mal Situationen natürlich, die nicht so toll sind und trotzdem kann es Spaß machen. Ist aber kein Ausschlusskriterium. Man kann sein Glück auch anders finden. Als Kinder haben wir unser Glück ja auch nicht im Beruf gefunden. Also das Thema ist, als ich klein war, zum Beispiel war das größte Glück, wenn meine Eltern mir in den Zoo gegangen sind oder so, oder wenn ich ein Bonbon geschenkt bekommen habe. So Kleinigkeiten, ja, so, wo ich echt Glück gefühlt habe und gelacht habe und Spaß dabei hatte. Und mit zunehmendem Alter, glaube ich, verlernen wir das. Also wir nehmen viele Sachen als selbstverständlich wahr und verlernen völlig uns über Kleinigkeiten zu freuen, die jetzt selbstverständlich sind und auch Spaß daran zu haben. Und das ist, glaube ich, auch so ein Hauptthema.
Okay. Wie wählst du denn eigentlich die Leute aus für deinen Podcast? Also wie findest du die glücklichen Menschen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also teilweise kommen sie auf mich zu und sagen, hey, ich habe deinen Podcast gehört und ich führe ein glückliches Leben. Teilweise lese ich in der Zeitung einen Bericht über jemanden und sage, wow, das ist es. Also die Artikel fallen mir echt zufällig zu. Ich bin irgendwo in der Sauna und da liegt eine Zeitung und ich lese die und lese einen Artikel und sage, wow, die ist es, und schreibe die Frau an und prompt kriege ich auch das Feedback, jawohl, ich mache mit. Menschen sprechen mich auf der Straße an, erzählen mir von ihrem Leben und ich sage, das ist so geil, darf ich dich interviewen? Also es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Ich würde jetzt sagen, die Leute oder wir finden uns, ich finde die alle.
Man kann sich auch, wie du sagst, bei dir melden. Du weist in deinem Podcast auch immer darauf hin. Also wenn ihr jetzt zuhört und sagt, ich führe ein super glückliches Leben, ich bin der glücklichste Mensch auf diesem Planeten, dann könnt ihr euch natürlich bei Andreas melden. Ihr findet alle Links wie immer trackback.fritz.de bei uns im Blog. Könntest du denn eigentlich auch dich selber interviewen? Bist du glücklich?
Absolut. Absolut. Und es wird kommen. Also der Glückfinder im Glückfinder-Interview wird kommen. Ich weiß nur noch nicht genau, in welcher Folge.
Okay, neben dem Podcast machst du ja auch was in die Richtung, ne? Also du bist Coach und hilfst Menschen, sich zu verändern, positiv zu verändern. Was machst du da genau?
Ich habe festgestellt, dass viele Leute dann sagen, oh cool, ich möchte was Neues machen. Und dann rennen die völlig teilweise kopflos los und sagen, jetzt kündige ich erstmal und ich weiß noch nicht, was ich machen will, Hauptsache ich mache irgendwas anderes. Und das kann meistens in die Hose gehen. Und da helfe ich den Leuten einfach, zunächst mal zu gucken, wie ist die jetzige Situation, wovon will ich weg? Und das Ganze nachhaltig, so einen ganzen Wechsel nachhaltig zu vollziehen. Also das ist nicht so in ein kopfloses, Hauptsache jetzt erstmal weg, sondern in ein nachhaltiges Umgehen von der jetzigen Situation in die neue Situation. Und dabei helfe ich sie und unterstütze sie. Ja.
Also Glückfinder durch und durch. Du hast deine Glückfinder-Fragen in deinem Podcast. Wir bei Trackback Blogger Privat haben unsere Kurzfragerunde. Bist du bereit dafür?
Absolut.
Der oder das Blog?
Das Blog.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Alles drei.
Alles. Windows, Linux oder OS 10?
Windows.
Wie viel Facebook, Twitter, Google Plus oder sonstige Accounts hast du denn insgesamt?
4, 5 oder 6, aber 3 nutze ich aktiv.
Okay, Hardcore oder Casual Gamer?
Casual Gamer.
Verschlüsselt?
Dann aber Hardcore.
Okay, verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Unverschlüsselt. entwickelt.
Freiheit oder Sicherheit?
Das ist eine geile Frage. Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Podcasts nachher nochmal, später nochmal hörst?
Wo habe ich die Fragen hergeholt?
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Google.
Und was ist der nächste Blog, Podcast oder sonst was aus dem Internet, was wir in der nächsten Woche an dieser Stelle unbedingt vorstellen müssen?
Das ist ein Blog oder zwei Blogs, die ich super gerne lese. Das eine ist, der heißt Barbara, der Senf isst alle. Und ist von Barbara Mutat, die beschreibt in diesem Blog die Phasen ihrer Trennung. Also sie hat sich von ihrem Mann getrennt und hat darüber einen Blog geschrieben, was da so in ihrem Kopf los war und wie das alles so war. Und ich fand jede Folge super toll zu lesen vom ersten Moment an und habe ihr, als ich das gelesen habe, sofort gesagt, Barbara, da musst du ein Buch draus machen. Das liest sich so locker und so voller Esprit. Das muss ein Buch werden. Und ich glaube, es ist mittlerweile sogar auch ein E-Book geworden. Den mag ich wirklich sehr. Und der zweite ist der Blog von Dorette Segschneider. Die hat ein Buch geschrieben mit dem passenden Titel Glück macht Erfolg. Und die bloggt auch zu diesem Thema Glück im Business und was macht glücklich. Und das lese ich auch sehr gerne.
Also zwei spannende Empfehlungen. Ich bin mal gespannt, wer dann nächste Woche bei uns landen wird. Und die letzte und vielleicht für mich die wichtigste Frage. Welche Frage haben wir vergessen zu stellen? Keine ist auch eine Antwort. Was? Welches Buch empfiehlst du? Empfiehlst du denn?
Ja, Moment, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet.
Ja, guck
nein,
an.
Nein, Quatsch, just kidding. Ich empfehle The Secret.
The Secret von?
Rhonda Byrne.
Okay, alles klar. Haben wir notiert, ist übrigens auch in Analogie für alle, die deinen Podcast noch nicht gehört haben. Du fragst deine Gäste nämlich auch immer nach Buchempfehlungen. Haben wir jetzt hier nicht gemacht. Asche auf mein Haupt. Andreas, vielen Dank. Ich denke nämlich, glückliche Menschen kann es nicht genug geben. Und Andreas sucht eben diese glücklichen Menschen, spricht mit ihnen im Glückfinder-Podcast. Ich hatte das Gefühl, und das ist, glaube ich, jetzt auch gerade rübergekommen, du machst das mit sehr viel Leidenschaft und Spaß. Ich habe mir das auf jeden Fall gern angehört. Wenn euch das auch interessiert, der Glückfinder-Podcast, im Blog zu Sendung trackback.fritz.de findet ihr den Link dazu und auch die deine Verbindungsdaten quasi, um sich bei dir zu melden, wenn ihr denn auch glücklich seid, vielleicht auch mal Teil dieses Podcasts werden wollt. Andreas, vielen, vielen Dank fürs Gespräch und viel Glück.
Jonte, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und vielen Dank und dir auch viel Glück.
Danke.
Bis dann, tschüss.
Boogie Belgique. Hello Sinner. Das ist Netzmusik hier bei Trackback auf Fritz. Das heißt, ihr könnt sie kostenlos und legal runterladen. Und wie sämtliche Netzmusik, die wir heute gespielt haben, findet ihr auch den Link dazu, zu Boogie Belgique, bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und ein Blick auf die Uhr verrät mir, Trackback ist zu Ende, aber sowas von. Mir hat sehr viel Spaß gemacht heute. In der ersten guten Stunde gab es ein Spezial zu Videospielen und dabei viele interessante Einblicke, wie ich finde. Wenn ihr das nochmal hören wollt, was verpasst habt oder nachhören wollt, ich lade euch gleich den Podcast der Sendung hoch. trackback.fritz.de findet ihr den ebenfalls. Wenn sonst noch was sein sollte, Feedback, Kritik, sonstiges, schreibt mir gerne Mail, schreibt uns auf Twitter oder was auch immer. Wir freuen uns darüber. Wirklich, wirklich. Hier kommt jetzt Nadine Kreuzer für euch mit dem Club-Kompass. Stimmt sie euch auf den Samstagabend ein? Der durfte ich freundlicherweise noch ein, zwei Minuten der Sendung klauen, um mich von euch zu verabschieden. Mein Name ist Jonte Weinhardt. Ich bin raus. Macht's gut. Ciao.
Fritz. Und das hört man.